Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Oskar, wir haben heute beide ungewollt irgendwie den passenden Dresscode an, oder eigentlich gar nicht mal einen passenden Dresscode an, aber beide sitzen wir hier in Hertha-Trikots, was natürlich nicht heißen soll, dass du den Verein wechselst, auch wenn es eine deutsche zweite Reihe gibt, die einen neuen Verein hat.
Und zwar?
Und das tatsächlich auch einen sehr ambitionierten, ja, Michael Himmer natürlich. Nach dem Aus von Jörg war er nun zwangsläufig auf Vereinsshopping und er ist in den Alpen in Chambéry gelandet.
Guter Verein mit guten Ambitionen. Ich sag mal so, als zweite Reihe ist es jetzt vielleicht auch nicht die Position, wo man so große Schwierigkeiten hat, irgendwie unterzukommen. Dass es jetzt so ein ambitionierter Verein wird, kann man ihm nur beglückwünschen.
Ja. Hat er auch eine lange Tradition an mit deutschen Nationalspielern tatsächlich. Jos Nostadt hat meines Wissens ein, zwei Saisons in Chambéry gespielt.
Sammy Füchse war ein Albi.
Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt.
Der war nicht in Chambéry.
Ja. Ja. Sebastian Ferreira heißt er so. Sebastian Ferreira.
Dritte Reihe.
Das ist ja gar nicht mal so lange her. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, wie gesagt, ein ambitionierter Verein. Die letzten beiden Male zumindest ins Halbfinale gekommen, die letzten beiden Saisons. Werden sicherlich mindestens das auch in diesem Jahr anstreben. Dürfen also sehr gespannt sein. Ich meine aber noch nicht gesehen zu haben, dass Tim Menzel einen neuen Verein gefunden hätte. Aber sollte das der Fall sein, und davon gehe ich aus, dann erfahrt ihr das hier natürlich zuerst. Ob wir schon in den Alpen sind, vielleicht eine, ja, ein kleines bisschen Randnotiz. Der Präsident von Oyonnax hat bekannt gegeben in einem Treffen mit den Fanclubs der Stadt. Die haben ja zwei Fanclubs eigentlich, dass man zur kommenden Saison sowohl das Gesamtbudget als auch die Gehälter insgesamt oder die Summe der Gehälter senken muss, also ein bisschen sparen muss. Wenig überraschend. Ein Ort, der von der Industrie lebt, und der Industrie geht es nicht gut, vor allem der Silikonindustrie. Natürlich mit den Ölpreisen dürfte es nicht allzu gut gehen. Von daher dürften auch die Sponsoring-Einnahmen gut sinken. Also alles.
Zumal Oyonnax ja auch wirklich gute Gehälter bezahlt für Pro Ligue 2. Deutlich über dem Durchschnitt.
Ja. Von daher, alles keine große Überraschung, keine große Nachricht. Wir dürften sicherlich auch nächste Saison wieder oben mitspielen, aber vielleicht nicht mehr ganz so zum erweiterten Favoritenkreis zählen wie in diesem Jahr. Wobei, doch, ich denke schon, zum erweiterten Favoritenkreis trotzdem. Narbonne und Nizza werden das nicht tun. Auch das wieder nur eine Randnotiz, aber der Aufstieg der beiden Vereine ist jetzt auch administrativ bestätigt. Die DNACG hat den Aufstieg also von beiden Vereinen validiert. Keine Selbstverständlichkeit, das muss man auch der Fairness einfach sagen. Es gab ja schon den einen oder anderen Verein, der administrativ nicht aufsteigen durfte. Narbonne und Nizza allerdings schon. Apropos Aufstieg, um mal in diesem Newsblock zu bleiben. Ich springe hier gerade in der Tabelle ein bisschen hin und her. Saint-Sulpice-sur-Lez ist Meister der Fédéral 1 geworden. Kleine Orten mit nicht mal 3000 Einwohnern haben entsprechend den Aufstieg in die vierte Liga verweigert in die National 2. Dieser Aufstiegsplatz geht jetzt an Saint-Médard und Jal, die nicht Finalgegner waren, aber naja, Finalgegner steigt ja ohnehin auf. Perouade, Saint-Médard und Jeanne vor Ort von Bordeaux steigen auf, dürfen sicherlich, ja, also es ist keine gigantische Nachricht, steigen auf. Die National 2 generell, dort werden in den nächsten Jahren einige Teams aufsteigen, und damit kommen wir sicherlich zur ganz großen Nachricht, denn der französische Verband hat mal wieder, muss man sagen, eine Reform der Ligapyramide entschieden. Und damit sich von einigen oder zwei, drei große und mindestens eine kontroverse Entscheidung getroffen. Vielleicht die am wenigsten kontroverse zuerst. Also die dritte Liga wächst auf 16 Teams. Ich denke, da kann man d'accord gehen, dass das eine gute Entscheidung ist.
Zwei fallen ja eh sowieso während der Saison weg. Dementsprechend ist es, ne, ändert sich gar nichts. Gehen eh pleite. Davon ist auszugehen.
Ja, aber ich. Ja, wobei ich tatsächlich glaube, also ich meine, wir wissen ja in der dritten Liga, dadurch, dass das, was am wichtigsten für die Vereine ist, sind die Heimspiele. Also ich glaube, sie schaffen tatsächlich zwei Dinge. Also es sind ein Schritt zurück, zwei Schritte vor. Erstens mehr Heimspiele, das heißt mehr Einnahmen, das ist die Haupteinnahmequelle der Vereine. Das heißt, zwei Heimspiele mehr sind erstmal prinzipiell eine gute Sache. Für die Vereine, die Zuschauer haben natürlich. Das gilt natürlich nicht für alle, aber für die meisten. Und sie senken natürlich den Druck auf die aufsteigenden Teams. Wir haben es jetzt teilweise gesehen mit Joch zum Beispiel in der letzten Saison, aber auch mit anderen Aufsteigern, dass sie massiv rekrutieren müssen, um in dieser dichten Nationalen mithalten zu können und sich dann finanziell übernehmen und dann runterrutschen. Und so schaffst du es natürlich irgendwo so diesen unteren Block ein bisschen zu entschlacken. Es wird natürlich auf Kosten der Qualität der Liga gehen, weil du hast jetzt schon gesehen, zwischen den Top 6 und dem, was dahinter kam, war eine Lücke von 20 Punkten in der Tabelle. Die wird natürlich nicht kleiner dadurch. Du wirst stattdessen drei Blocks haben an Teams. Einmal die Top 6, das große Mittelfeld.
Und Abstieg.
Und dann so 4, 5, ja, das aber lässt sich nicht vermeiden. Ich denke trotzdem, dass das insgesamt eine sinnvolle Entscheidung ist. Die National 2 wächst wiederum von 24 auf 48 Teams. Auch da sind wir wieder bei der gleichen Sache. Es sind nicht mehr Spiele, aber der Hauptkostenpunkt, du hast ja jetzt schon in dieser Saison gesehen, bei den zwei Pools hat es nur einen Pool, der Sinn ergeben hat. Und einer, der durch die Fahrtkosten, also wirklich vom Atlantik bis in die Alpen und bis oben nach Orléans, richtig zerfahren war und die Reisekosten für die Teams gerade von der Atlantikküste, von den Pyrenäen, waren astronomisch hoch. Dem wird jetzt entgegengewirkt. Sportlich wird es natürlich auch wieder ein bergab gehen, ein bisschen. Dürfte den Aufstieg, das heißt, in die dritte Liga natürlich nicht einfacher machen.
Es gibt eigentlich keine National 2 mehr, wie wir sie kennen. So mäßig, ne?
Würde ich auch so behaupten, ja.
Also die ist ja dann.
Ja, das ist jetzt.
Und es gibt dann auch keine Föderal 1 mehr, oder? Ja, weil da gibt es
genau,
ja
das ist, Dö, das ist die große. Das ist die große kontroverse Entscheidung. Oder um vielleicht mal den National 2 Gedanken abzuschließen, heißt natürlich, für viele Teams wird es schwieriger, weil du kannst weniger planen. Die Qualität wird generell sinken, was für Aufsteiger schwieriger macht. Auf der anderen Seite sparen die Teams Geld, das muss man ein bisschen abwägen. Aber prinzipiell erstmal, glaube ich, eine neutrale Entscheidung. Aber, du hast gerade schon richtig gesagt, es gibt keine Federal 1 mehr. Es gibt nämlich dann jetzt die National 3 und Promotion Nationale. Und danach geht es in die regionalen Wettbewerbe. Ja, heißt auf Deutsch der historische Rugby-eigene Begriff, der in keiner anderen Sportart in Frankreich verwendet wird, nämlich der Begriff der Federal, wird aus dem Vokabular verschwinden. Und
mit, da ist der Rugby-Romantiker und Traditionist in dir ist ein bisschen traurig.
Ja, weil am Ende, ich verstehe, dass es ist natürlich, macht keinen Unterschied, aber es ist natürlich schon so eine Sache, wo du sagst, das, was in Deutschland irgendwie so der Kreisklassenkicker ist, war in Frankreich so Rugby Federal, weil so diese Rugby-Romantik ist natürlich schon so. Und natürlich die andere Sache, dass zwei Ligen wegfallen oder zwei Stufen dieser Pyramide wegfallen. Und dieses Kernversprechen, das Florian Grill, der Präsident des französischen Rugbyverbandes, mal den Verein gemacht hat, zu sagen, wir führen mehr Titel ein, damit mehr Vereine feiern können und ihren Sponsoren was zeigen können.
Regional ist es ja immer noch so. Da gibt es ja dann Regional 3, verschiedene Pools. Und da gibt es ja immer diese Finaltage, wo dann alle kleinen Teams zusammenkommen. Und da gewinnt ja so gefühlt jeder, kriegt er da irgendwie was.
Ja, aber es sind ja trotzdem zwei Ebenen weniger.
Ja, aber also du hast auf ja diesen trotzdem Ebenen ja wahrscheinlich dann, weil zum Beispiel Promotion National, das sind ja 160 Teams, die ja in verschiedenen Pools spielen. Da bleiben ja dann trotzdem.
Ja, natürlich.
Wahrscheinlich dann
4 natürlich, oder 5 aber du hattest
zu holen.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, trotzdem, dadurch, dass jetzt zwei, dass du zwei Ebenen weg hast, wegfallen, fallen ja auch jeweils zwei Ebenen weg, in denen es einen regionalen und einen nationalen Titel geben könnte. von kann man, also weiß ich jetzt nicht, ob das so ein kritisches Thema ist, weil am Ende, wie viele Teams haben tatsächlich einen regionalen oder nationalen Titel gewonnen, aber ist
schon viele, weil man muss ja auch überlegen,
ist am Ende trotzdem
diese Teams noch irgendwie Reserve-Teams, die dann auch nochmal eine Meisterschaft ausspielen, gerade jetzt diese National 3, also Föderal 2, Föderal 1, jetzt National 2, National 3 Teams, die dann auch mal Reserve-Teams haben, die auch nochmal Meisterschaften ausspielen, wo dann irgendwie die Reserve aufsteigt oder französischer Meister wird und das wird dann trotzdem beim Rathaus gefeiert. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil es ja die B-Mannschaft ist, das ist vollkommen egal, das Dorf hat irgendeinen Titel gewonnen und ab geht's, so mäßig.
Ja. Es ist, das sind so diese Kernpunkte dieser neuen Reform. Tatsächlich auch mit entschieden wurde, dass Teams wie Saint-Sulpice-sur-Lèze, die den Aufstieg verweigern, künftig eine saftige Geldstrafe droht, wenn sie den Aufstieg verweigern. Das heißt, da werden wir sicherlich auch einige andere Entscheidungen in Zukunft haben. Ich frage mich, das, was nicht gesagt wurde, ist, wie es mit Teams ist, die um einen administrativen Abstieg bitten. Ob das auch eine Geldstrafe beinhaltet. Aber das, was vermieden werden soll, ist halt, dass du so Teams hast. Wir kennen es ja aus der Fußball-Oberliga zum Beispiel in Deutschland. Schleswig-Holstein, gab es ja so irgendwie vor einer Weile einen Sportshow-Bericht darüber, über dieses eine Team in Schleswig-Holstein oder Hamburg oder was ist, die irgendwie 6-7 Mal in Folge die Oberliga gewonnen haben und immer gesagt haben, nee, aufsteigen wollen wir nicht und dann steigt keiner auf. Sowas soll halt vermieden werden. Was ja Sinn ergibt. Und dann stellen wir fest mit bedrückter Stimmung, dass die Halbfinalstadien oder Standorte der nächsten 4 Jahre entschieden sind. Bordeaux stand ja schon fest, Lyon, Lille und Marseille folgen. Das, wüsste ich jetzt ehrlicherweise auch nicht, das sind die vier der 6 größten Stadien in Frankreich, ausgenommen Stade de France und Parc des Princes. Parc des Princes wird nicht mehr für Rugby-Spieler zur Verfügung stehen. Stade de France ist fürs Finale reserviert. Entsprechend hast du die 4 nächstgrößeren Stadien. Das ist keine Überraschung. Es gibt darunter eigentlich nicht mehr wirklich Stadien, die in Frankreich, die für die Größe der Angelegenheit, also für das, was die Top 14 Halbfinalspiele geworden sind, herhalten können. Saint-Étienne vielleicht noch. Das ist nur marginal kleiner als Bordeaux. Aber Saint-Étienne und Bordeaux sind natürlich, was Städte angeht, nicht unbedingt auf dem gleichen Reputationslevel. Barcelona soll 2031 folgen. Man hat zumindest bestätigt, dass man da im engen Austausch steht. Ich muss ganz offen sagen, mich enttäuscht ein kleines bisschen. Nachdem es die letzten Jahre immer mal wieder Aussagen gab, man wünscht sich auch außerhalb des französischen Festlandes zu spielen und da mal Halbfinals zu verlegen. Und wir haben ja schon groß fantasiert. Heißt es, wir kriegen jetzt ein Top-14-Halbfinale
ins Olympiastadion?
Aber ich meine, ich verstehe, dass du zumindest sagst, na gut, okay, man bleibt zumindest im engeren Umland. Aber hätte es denn wirklich wehgetan, irgendwie zu sagen, man spielt in Brüssel? Das Stadion hat auch 50.000 Plätze. Ja, Genf hat nur 30.000 Plätze, okay, aber wäre auch nah dran, einem nahen Ort. Und dass du sagst, du bleibst erstmal in Regionen, die irgendwie kulturell und sprachlich nah dran sind, verstehe ich ja. Aber es ist halt, ich verstehe es auch, dass du sagst, ja, man ist eine französische Liga, man spielt in Frankreich, aber erstens, wie gesagt, es ist nicht das, was sie angekündigt haben. Und zweitens, so ein kleines bisschen langweilt mich schon immer die gleichen Stadien zu sehen. Und ja, wie gesagt, es ist halt, jede Überraschung bleibt aus. Es sind die 4 Stadien, die erwartet waren, weil es sind die 4 größten Stadien, die es in Frankreich gibt, die zur Verfügung stehen. Wo sollen sie sonst hin? Ne? Es bleibt halt nicht viel anderes. Wie gesagt, was kommt denn danach? Ne? Saint-Étienne, wie gesagt, hat 1000 Plätze weniger als Bordeaux. Kann man drüber reden. Aber danach geht es halt schon massiv bergab. Lens ist, glaube ich, auch, und Nizza, aber die haben halt auch schon wieder 10.000 Plätze weniger beide. Da fällt es dann halt schon wieder sehr ab. Und ich denke halt, naja, wenn du sagst, irgendwie dieses Nationalstadion von Belgien in Brüssel, King Roi Baudouin oder wie auch immer es heißt, Hazel Stadion hieß es, glaube ich, früher. Es hat 50.000 Plätze. Das ist frisch renoviert. Warum nicht? Ne? Spanien hat dieses eine Olympiastadion in Valencia, Sevilla.
Ich glaube, Valencia.
Das 70.000 Plätze, keine dauerhafte Nutzung. Warum nicht? Warum ist sowas nicht zum Beispiel mal ein Thema? Ich meine auch das Olympiastadion von Barcelona, jetzt wo der FC Barcelona ausgezogen ist, stünde wieder zur Verfügung. Auch das hätte man sicherlich früher kriegen können. Man, ja, natürlich kann man sagen, okay, dass das Camp Nou länger dauert als erwartet, liegt sicherlich auch daran, dass der Neubau oder die Renovierung länger dauert als gedacht. Okay, vielleicht. Aber dass man zumindest sagt, irgendwie jedes, vielleicht nicht mal jedes zweite, aber jedes dritte Jahr spielt man außerhalb von Frankreich. So, das finde ich nicht zu viel verlangt eigentlich für eine Liga, die finanziell schon dort über allem ansteht und innerhalb Frankreichs gar nicht mehr so viel wachsen kann. Weil das darf man ja auch gar nicht vergessen, dass national die Top 14 deutlich mehr Geld anfährt als die Ligue 1 oder generell als der französische Fußball gesamt. Und du eben gucken musst, wie, wenn du wachsen willst, musst du außerhalb von Frankreich wachsen. Ist ja wie mit der Premier League in England im Fußball. Ist ja.
Und der NFL.
Ja, oder NFL. Ja, ich meine, der NFL ist ja wirklich mehr als jede zweite Person in den USA bezeichnet sich als Fan der NFL und verfolgt die NFL laut offiziellen Umfragen. Also irgendwie 63% oder so. Viel mehr sättigen kannst du einen Markt nicht. Und dann musst du halt auswärts gehen. Ja, dann musst du halt woanders gucken. Und die Top 14 täte sicherlich gut daran, diesem Beispiel zu folgen. Aber gut, was weiß ich. Ich meine, das ist natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Natürlich will ich die Top 14 Halbfinals im Berliner Olympiastadion sehen.
Ja, ich sage es ja immer wieder, es würde auch voll werden. Ich bin davon überzeugt, dass es voll werden würde. Die 80.000 Plätze würden...
Ich weggehen. Auch. Allein schon, ja, weißt du, selbst wenn du nur sagst, ich kann mich ja auch erinnern, wie es war in dem Finale in Barcelona damals. Ja, natürlich waren da vielleicht nur 10.000, 15.000 Einheimische. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest... Natürlich freuen sich auch die französischen Rugby-Fans über einen Grund, ein Wochenende in Berlin
zu verbringen. Du musst mal überlegen, allein schon die ganzen Leute aus Berlin, dann hast du ganz Rugby-Deutschland würde da hinkommen, dann hast du ganze Niederlande, dann hast du Schweiz, Österreich, es kommt alles. Alles, was deutschsprachig ist, und dann hast du noch ein paar Franzosen, die mal in eine andere Stadt sehen wollen, dann ist das Ding voll. Plus die ganzen Experts und so.
Ich glaube auch, das ist... Also, ne? Und das Berliner Olympiastadion ist gar nicht so teuer.
Ja, aber leider scheiß Tatermann. Ich habe auch überlegt, aber mit der Tatermann, das ist nicht nah dran genug. Die muss weg. Also das Ding ist ja, bei Hertha kannst du in der Kurve stehen, du siehst ja eh nichts vom Spiel, aber bist da wegen der Stimmung. Wenn du dann aber Karten für den Halbfinale hast, der Top 14, dann willst du vielleicht auch was sehen, sag ich mal.
Ja.
Machen wir es bei Union.
Denn gut, aber weißt
du... Ja,
gut, das Stadion wird dann definitiv voll. Ja, aber weißt du, es ist ja zum Beispiel... Nur um mal bei dem Beispiel zu bleiben, es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja auch andere Regionen. Warum, also Düsseldorf zum Beispiel hat ja auch ein Stadion, das vermietet werden muss, damit der Verein nicht schon wieder insolvent ist. Gelsenkirchen. Würde mir zwar im Herzen wehtun, aber wäre eine Option.
Also ich weiß nicht, ob man den Franzosen als erstes mal den Ruhrpott ans Herz geben möchte, oder? Das ist als erste deutsche Erfahrung.
Was gut genug für die Swifties ist, ist auch gut genug für französische Rugby-Fans.
Stimmt eigentlich.
Ich meine, wir tun den französischen Rugby-Fans wird auch oft genug Lille angetan. Also ich finde, die können auch mal ein bisschen Gelsenkirchen ertragen. Aber gut. Ausgedehnter Newsblock, aber dafür sind wir ja alle nicht hier.
Habarage waren da. Und was für welche? Sag ich mal, zumindest eins war sehr spannend. Ja. Und das hatte ich auch schon richtig getippt. Ja. Ich meine, wir hatten ja getippt, du hattest ja getippt, Po gewinnt, ich hatte Drassing gewinnt. Und ich hatte das schon die ganze Woche hier, alle meinten, Po wird gewinnen. Ich dachte, nee, Drassing ist zu physisch. Und am Ende war Drassing zu physisch und hat das Spiel 31-33 gewonnen. Verdient.
Ja, absolut. Also es war die... Ich war wirklich beeindruckt.
Es war Colasoball. Du nimmst einfach die schwersten Fijianer, die du finden kannst, holst irgendeinen Franzosen für die Gasse, ein paar 10er und 9er, die passen können, die können auch aus Frankreich kommen, den Rest finde die schwersten Menschen, die es auf dem Planeten gibt und die du für Geld einkaufen kannst. Und dann pass einen Ball nach links, volle Kanne rein, pass einen Ball nach rechts, volle Kanne rein. Wir haben das früher Pistons genannt, als ich noch bei ihm trainiert war. Also einfach, was heißt denn Pistons auf Deutsch? So halt, ne?
Kolben.
Ja, ja, Kolben. Ja. Bumm, ein Kolben, dann der andere Kolben und irgendwann zieht sich die Verteidigung zusammen und dann gibst du den Ball, ja, Tuisova oder irgendwem anderen, der da auch noch schwer zu tackeln ist und dann irgendwann werden die schon müde. Ich glaube, wenn du viel Geld hast, dann kannst du die Spieler dafür einkaufen, dann funktioniert das auch und das hat man gegen Po gesehen.
Also man muss natürlich auch in Fairness sagen, es ist halt auch ein Spiel, das gegen Po besonders gut funktioniert, weil Po hat keinen sonderlich physischen Sturm.
Und auch keine sonderlich physische Hintermannschaft.
Nee. Und sie haben es gut geschafft, Po, bei denen das, was Po ja ganz gerne hat, sind diese Second-Chance-Bälle nach den hohen, oder generell nach den hohen Bällen. Das haben sie gut geschafft zu verhindern, dass Po da aus dieser offenen Situation, Spielsituation hat. Racing hat die gut genutzt. Das, was ich tatsächlich sehr unterhaltsam fand, war so ein bisschen dieser Kontrast bei Südradio und auch in anderen Podcasts wurde mir darüber geredet, was für ein Motivationstalent Patrice Kolasinac ist und dass es definitiv der Effekt war, dass man das gesehen hat, wie motiviert dieses Team ist und dann diese Bilder so ein kleines bisschen von seiner Ansprache gezeigt wurden, wo die Spieler im Kreis stehen und den Kopf senken und lachen müssen und das fand ich ein wenig unterhaltsam. Aber ich meine, es ist natürlich schon, Racing hat die letzten, hat fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, vier der letzten fünf Spiele gewonnen, darunter jetzt mit diesem Playoff-Spiel zwei massive Auswärtssiege. Und ich meine, wir dürfen noch nicht vergessen, von den Spielen, die sie verloren haben, war das eine Duell gegen Po in Po, wo sie innerhalb der letzten 20 Sekunden 10 Punkte kassiert haben und sogar noch den Defensivbonus verloren haben oder den Sieg und den Defensivbonus verloren haben. War schon sehr, sehr eng und da muss man Racing wirklich ja viel, viel Lob geben, weil am Anfang der Saison hätten sicherlich viele gesagt, dass Racing es wahrscheinlich nicht mal in die Playoffs schafft. Ich habe da definitiv dazugehört.
Aber wieder mal hat Kolasinac seine, wie sagt man so schön, seine Kritiker Lügen gestraft. Kann man wirklich so sagen.
Ja, absolut. Also es, ja, ich bin ein bisschen sprachlos.
Da kann, man muss dann so da auch einfach mal sagen, gut gemacht.
Ja, ich find's wirklich spannend, weil es ist ja, Kolasinac hat bei vorher ja bei seinen 4-5 Vereinen, bei denen er vorher war, nicht funktioniert. Das gehört ja auch zu weit dazu. Er hat in Brive nur so halb funktioniert. Er hat in Toulon nicht funktioniert. Er hat Montpellier nicht funktioniert.
Also
Montpellier
immer einen kam Aufstieg vor hat Toulon. Er schon,
Aufstieg, nach Toulon.
Ist ja schon, Abstieg hat er schon abgewendet. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen.
Ja, aber es war eng.
Aber abgewandt. Sagen wir mal so.
Es ist, ja, es wird ein spannendes Spiel gegen Toulouse.
Was ich noch einmal kurz sagen will, seitdem Kolasinac da ist, hat er hat ja so ein Faible für Fujiana, hat er in einer Transferperiode Nathan Hück geholt, Likiyama Tagetivalu aus Po, hat dann natürlich Tuisova war schon da, hat dann einmal nochmal Vinaya Habusi geholt, Wayame Natuvi, also halt alles jetzt einfach nur Winger, einfach nur die ganze komplette 7er Mannschaft aus Fiji geholt und halt einfach nochmal Celisto, den Namen spreche ich jetzt nicht aus, aber Ravi, sag ich mal, ich denke, vielleicht wisst ihr, wen ich meine, und hat einfach in einer Transferperiode sämtliche ja, fijianische internationale Winger geholt und das geht auf, das ist genial, das ist, wenn du das Geld dafür hast, wenn ein Präsident dafür sagt, alles klar, das ist halt, ne, das ist ein Selbstläufer dann.
Es ist das, was so ein bisschen diese Fragezeichen waren, diese junge Achse, die sie haben. Aber auch das ja wirklich, ja, mit ein paar Unsicherheiten, aber insgesamt völlig
aufgegangen. Also, ich hatte da null Fragen, dass Carbono das verzocken kann, das ist. Oder?
Ja.
Das ist so klar wie Kloßbrühe.
Ja, es ging mir da eher um seinen Zehnerpartner. Okay. Bei dem hätte. Da waren ja schon einige Fragezeichen, muss man sagen. Ja, eine fantastische Saison, letzte Saison gespielt in Aurillac. die aber in Fairness auch in die Relegation mussten, in die Abstiegsrelegation. Und das war seine erste volle Profisaison mit 24. Wollte eigentlich nie professionell spielen. War irgendwie Business Consultant bei Accenture und wollte eigentlich das machen und nie wirklich professionell Rugby spielen. Jetzt spielt er bei Racing. Gut, ich schätze, bei Racing bist du so nah am Consultant dran, wie du auf dem Rugbyfeld sein kannst. Aber er war schon so ein bisschen gesagt, okay, ja, so richtig. Also vor allem auch mit dem Druck, einen Owen Farrell ersetzen zu müssen. Wobei vielleicht dadurch, dass klar war, dass er das nicht kann, war der Druck vielleicht auch gar nicht so groß.
Er hat es auf jeden Fall
gut gemacht. Wir sehen auf der anderen Seite.
Das ist das Einzige, was zählt.
Ja. Wir sehen die ersten Verschleißerscheinungen in jedem Fall vom Colasur-Effekt, dass unter anderem ja auch Gelfi Q explizit aufgrund von Differenzen mit dem Trainerstab Racing vorzeitig verlässt. Mal gucken. Es bleibt in jedem Fall spannend, aber bis jetzt Racing alle Ehre. Herzlichen Glückwunsch. Halbfinale gegen Toulouse.
Und? Ich sag Racing kannst du machen.
Ich meine, ich würde schon noch. Ja, Toulouse wirkten halt die letzten Spieltage, letzten regulären Spieltage sehr angreifbar. Thomas Ramos ist wohl zusätzlich noch verletzt. Also es kann in jedem Fall sehr, sehr spannend werden. Ich würde trotzdem irgendwie sagen, Toulouse sind auf dem Papier vorne. Aber wenn sie jemand schlägt, dann Racing, glaube ich.
Bin ich absolut dabei. Wenn wir bei physisch und Racing sind, dann vielleicht einmal zum zweiten Halbfinale, weil das war dann ja wirklich eine Machtdemonstration. Und auch leider das Spiel, wo ich mich getäuscht habe. Ich dachte ja irgendwie, La Rochelle kann diesen positiven Lauf da mitnehmen. Gut, machen wir es kurz, 45-5, da konnte gar nichts mitgenommen werden, außer nur 50 Punkte, leider. Man muss einfach sagen, Stade Français in allen Standardsituationen komplett überlegen. Gedränge, La Rochelle überrannt. Auch bei der Gasse hatte Stade Français Probleme, hatte La Rochelle Probleme, dann, sag ich mal, in den 5 Metern die Gassen zu gewinnen und dann auch der 22 ihre Chancen zu nutzen, weil einfach einen Romain Briat, Paul Gabriac, Romain Briat einfach so gut verteidigt haben, die Gasse so gut gelesen haben, dass La Rochelle überhaupt nicht in die Gänge kam und auch einfach dann mit diesem Druck auf dem Scoreboard irgendwann zu Gasse gehen musste. Ich denke, hätten sie in der ersten Halbzeit schon angefangen, immer die 3 Punkte zu nehmen, hätten sie so langsam ihren Score bilden können und wären im Spiel gewesen. Weil man sich aber relativ früh dazu entschieden hat, eben auf die Gasse zu gehen, Versuche legen zu wollen und das nicht geschafft hat, war dann ja irgendwann Paris so weit vorne, sind im Spiel so weit davon weggerannt, dass der einfach da, ja, La Rochelle ihm überhaupt nichts entgegensetzen konnte. Er hat Francais gewohnt, ruhig, gut verteidigt, physisch und gegen Montpellier wird ein richtig, richtig Top-Spiel, glaube ich. Für alle zumindest Enthusiasten, was Gedränge und Gasse angeht, das wird echt gut.
Also du sprichst eine Sache an, die ich tatsächlich sehr spannend fand und finde, nach über allen Diskussionen, die wir diese Saison hatten, von wegen, ja, immer mehr Versuche und schon wieder Versuchrekorde gebrochen und nur noch so mehr Versuche überall im Rugby. Und du hast dann aber 3 von 4 Teams in diesem Halbfinale oder in diesen beiden Halbfinalspielen, die ein sehr, sehr physisches, sehr strukturiertes Spiel spielen, was ja sogar für französische Verhältnisse ein bisschen untypisch ist. Ist das generell, also sind das generelle Schwächen mit diesem offenen Spiel, was einige Top-14-Teams spielen, dass sich diese strukturierten, fast schon britischen Teams durchsetzen?
Ich würde eher sagen, es ist südafrikanisches Rugby, was Erfolg ist. Das wäre, glaube ich, eher mein Take. Es geht eher darum, dass du, egal wie gut du in den Ball passen kannst, egal wie schnell du bist, dass wenn ich halt einfach 30 Kilo mehr als du wiege und einfach mehr Kraft umsetzen kann, dass ich immer gewinnen kann, obwohl mein Pass nicht gut ist. Hört sich dumm an. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen, die immer so erzählen, ja, jeder kann Rugby spielen. Ja, jeder kann Rugby spielen, aber nicht jeder kann Profi-Rugby-Spieler werden und schon überhaupt nicht jeder kann Profi-Rugby irgendwas gewinnen. Sondern es gibt einen Grund, warum Südafrika 2-mal Weltmeister wurde. Das Rugby wird physischer. Du brauchst robuste Körper. Du brauchst viele Spieler. Ich glaube, es gab noch nie so viele Verletzungen wie dieses Jahr im Profi-Rugby. Das ist ein unglaublicher Verschleiß. Unglaublich viele Kreuzbandrisse, dies, das. Ich bin ja auch gerade in der Reha, also da hört man von vielen Vereinen, das kann ich jetzt nicht an Zahlen belegen, aber das ist schon echt mehr geworden, weil einfach die Spieler immer athletischer werden. Also als ich angefangen habe, da hatte niemand irgendwie einen persönlichen Ernährungsberater oder so. Jetzt hab ich auch jetzt, das holst du deinen persönlichen Ernährungsberater. Du machst dies, du machst jenes, es wird immer mehr professioneller, du hast immer bessere Athleten auf dem Feld. Und es ist einfach so, der athletische Spieler ist besser als der technisch besser ausgebildete, zumindest im Sturm. Auf der 10 und so, auf der 9, aber im Sturm, wenn du nicht athletisch bist, da wirst du einfach physisch dominiert, so einfach. Weil am Ende des Tages muss ich den Ball nehmen und ich muss einfach hart in dich reinlaufen. So, aber ob ich mein Step perfekt ist oder ob der nicht perfekt ist, wenn ich halt 30 Kilo mehr wiege als du, hast du keine Chance. Ich würde immer die Gainline machen, immer.
War es ja schon so ein bisschen spannend. Ich meine, auf der Prop-Position gab es mal so einen Hauch von einem Trend. Und so Spieler wie Eddie Bernarus, die. Meine, Eddie Bernarus, der Teilzeit-Prop gewesen von Racing, der hatte ja fast einen Körper von einer Nummer 8.
Aber was ich
Der
meine,
war
mit
ja, ist ja
athletisch ist
wirklich.
nicht schwer, sondern mit athletisch meine ich jetzt auch gerade durch diesen Wechsel, den wir haben, von 11 auf 8 Auswechslungen. Spieler, die über 90 Minuten fit sind, immer hochkommen, schneller sind, auf den Beinen sind, einfach Athleten. Also ich meine nicht fett, sondern richtige Athleten, die diese Masse auch krass bewegen können. Also wie gesagt, Afrika ist für mich das beste Beispiel. All deren Props sind so fit. Ich habe auch, wenn man sich diese Preseason-Videos anguckt oder auch diese Chasing the Sun, Marc, hilf mir mal, die Doku
Ja,
vorhin, wenn man sich das
müsste
anguckt
sein, ja.
und merkt, was das für Monster sind, was die wiegen, was die aber für Bronco-Zeiten haben, für Fitness-Zeiten haben, so, da weißt du halt, wo das Rugby hingeht. Und ich glaube, das ist die beste Mannschaft der Welt, das sind die Springboks, auch wenn wir alle, oder wir zumindest, wir beide natürlich französische Team im Herzen tragen. Die beste Mannschaft der Welt, das sind immer die Springboks, das ist auch nicht in Neuseeland, das sind die. Das ist halt dann von denen gucken, was kann man sich abschauen. Ich glaube, das war halt wirklich einfach. Athleten hat.
Du, da kann ich nicht mitreden. Meine Bronco-Zeit ist irgendwo an dem Weltrekord für Marathon. Von daher,
Ja. Wann bist du deine letzten Bronchi gelaufen? Machst du das beim BSV überhaupt? Wahrscheinlich nicht, oder?
du, da ich ja jetzt schon aufgrund von meinen Nackenproblemen seit der Weile nicht mehr im Training bin, sind das Dinge, die gucke ich mir, wenn überhaupt, gerne von außen an. Aber ja, ich gehe davon aus, dass dass nach Ende der Sommerpause, da der ein oder andere wenig Freude am Training haben wird.
Was ich letztens gesehen habe, dass irgendein Neuner, ich weiß nicht mehr, wer hat einen Bronco gelaufen, 4 Minuten 06. 4 Minuten 06. Da habe ich mir auch gedacht, wenn der 4 Minuten, da bin ich bei meiner, da starte ich bei 4:06, starte ich meine letzte Runde. Um irgendwie unter 5 zu kommen im besten Fall oder ein bisschen über 5. Der macht geisteskrank 4:06. Ich dachte, das kann gar nicht sein. Also. Wenn ihr erste, zweite Reihe seid, alles unter 5 ist Weltklasse.
Ankommen, einfach ankommen.
Der Weg ist das Ziel.
Ich glaube, dass. Apropos Weg ist das Ziel, für Stade Français tatsächlich dieser Sieg gegen La Rochelle, der erste Playoff-Sieg seit dem Meistertitel 2015, also seit dem gewonnenen Finale gegen Clermont, der erste Sieg in den Playoffs für Stade Français. Was ich auch recht überraschend fand, meine, dass Pauls letztes Halbfinale, wo 26 Jahre her ist. Ja, gut, weiß man vielleicht, aber dass das Français so lange, weil die waren ja zwischendurch auch mal im Halbfinale. Aber dass sie seitdem, dass sie seit 11 Jahren nichts mehr gewonnen haben in
Damals eine
Playoffs,
große
fand ich
Klatsche
schon.
gegen Racing bekommen, glaube ich 45-3 auch oder so, das weiß ich noch. Da war ich noch bei Stade Français.
Haben wir auch mal ein Halbfinale in Bordeaux gegen Bordeaux verloren.
Stimmt, dass sich aufgeregt haben, warum ist das in Bordeaux und ja, Heimvorteil und so.
Ja.
Weil eigentlich hätte es, weil Stade Français hatte den Heimvorteil, Bordeaux hat die Barrage gewonnen und dann war das halt trotzdem in Bordeaux, ja, kann ich mich daran erinnern. Gab es eine kleine Kontroverse, wie man so schön sagt.
Ja, auch eine von diesen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, aber naja, gut. Ich bin mal wirklich gespannt. Also, wie du schon sagst, Montpellier Stade Français wird ein unglaublich physisches Spiel, was sicherlich auch dem einem eventuellen Finale hinterher immer noch gesch oder in den Knochen stecken wird. Apropos in den Knochen stecken. Ich habe natürlich die letzten Tage mit befreundeten Journalisten aus dem Großraum Narbonne, Perpignan, Carcassonne, diesem Großraum gesprochen, die natürlich alle fokussiert und eingestellt waren auf, wir berichten diesen Tagen nur über USAP. Haben einen Fan getroffen, der tatsächlich Freitagabend nach der Arbeit im Flieger gestiegen ist aus Montreal, nach Marseille geflogen, das Spiel in Aix gesehen, dann nach Perpignan gefahren und aus Barcelona am Sonntagmittag wieder nach Hause, nach Kanada. Also nach Hause an seinen Wohnort in Montreal. Dürfte auch in den Knochen stecken und ich würde auch, wenn das, über das Spiel kann man sicherlich ein bisschen was sagen, aber nicht mega viel. Ich würde aber an der Stelle tatsächlich trotzdem einmal, die Fans von Perpignan sind, glaube ich, man redet nicht oft genug über sie. Was die für eine Fanwucht überall mit hinbringen, wird leider manchmal so ein bisschen überschattet von Mittelfingern oder was auch immer, dann groß aufgekocht wird, aber ja, aber das ist schon eine Fanwucht, die überall mit hinbringen. Knapp 800 Fans, die nicht mal ins Stadion gekommen sind, sondern vor dem Stadion das Spiel geguckt haben. Also wirklich ein beeindruckendes Fanaufkommen, was sie überall mit hinbringen. Und es hätte mir, glaube ich, schon im Herzen wehgetan, Perpignan nicht in diesem Jahr nicht in der Top 14 zu haben. Ohne Provence zu nahe treten zu wollen. Sie werden auch im nächsten Jahr oben um mitspielen. Aber es wäre schon sehr, sehr schade gewesen.
Also, ich will jetzt nichts gegen.
Ja.
Aber ich meine, ja, Pisseli hat wieder ein enormes Spiel gemacht. Perpignan einfach besser. Tut mir leid, das so zu sagen, aber ja. Die hatten jetzt auch 3 Monate Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten, sage ich mal. Das ist natürlich auch vom Konzept her nicht ganz fair. Am Ende des Tages aber für eine attraktive Top 14, denke ich, da noch folgerichtig, dass Perpignan ja einfach in der Liga bleibt. Das hätte keinen Sinn ergeben jetzt. Wann es ist, ne? Die können wenigstens um Klassenarbeit mitspielen, glaube ich, aber Ex, die wären nicht bereit gewesen, glaube ich. Das kann man schon so deutlich sagen.
Ich glaube, es gibt auch einfach strukturelle Unterschiede zwischen Ex und Wann. Und also wir haben ja schon drüber gesprochen, Wann, das Stadion wird auf 15.000 Plätze ausgebaut, bald dann 1.000 Sponsoren und Partner, sind jetzt schon nah dran. Provence haben einen großen Investor. Das ist ein Luxusreisenanbieter, Voyage Privé oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das soll nicht heißen, dass in Provence keine gute Arbeit geleistet wird. Was Provence in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft hat, darf nicht vergessen werden. Aber es darf halt auch nicht vergessen werden, dass das hier die beste Saison der Vereinsgeschichte war. Der Verein war vorher noch nie in einem Zweitligafinale. Keine der bisherigen Iterationen des Vereins, also Iteration in dem Fall vielleicht nicht ganz korrekt, weil sie waren zwischendurch nicht insolvent, aber weder in der Form des Parc noch als Ex-Marseille Rugby noch als Provence Rugby sind sie jemals in ein Zweitligafinale gekommen. Und mit ihren 8.000 Plätzen hätten sie sogar noch weniger Plätze gehabt als Montauban die Saison hatte. Und die hatten schon mit Abstand das kleinste Stadion. Auch das Sponsorenaufkommen in Aix ist sicherlich ein anderes, als es in der Bretagne als Ganzes ist. Weil du kannst als Provence, auch wenn es im Namen steht, sprichst du nicht für die Provence, weil du hast Marseille, du hast Toulon innerhalb von einer Dreiviertelstunde Fahrzeit. Es ist dann eine ganz andere Konkurrenz. Und Da ist natürlich dann auch eine Konkurrenzfähigkeit in der Top 14 nicht unbedingt gegeben. Wann hat die? Wann hat jetzt schon mit unter anderem Hugo Boniface mehr als erstligatauglich angefangen zu rekrutieren? Provence wird jetzt ein bisschen jünger. Provence darf man dann auch nicht vergessen, dass sie einen sehr alten Kader hatten, der auch nicht mehr vollständig auf dem Feld stand. Jules Plisson, George North, unter anderem zwei sehr teure Spieler, die wenig gespielt haben. Mit Tyler Adron, der ist zumindest ein bisschen jünger, meine ich, der jetzt unterschrieben hat. Aber ja, es wird ganz gut. Und Perpignan, ich meine, ja, klar kannst du drüber reden, dass wenn der Kicker von Provence diese 7 Punkte vom Team macht und es dann vielleicht 17-0 in der ersten Viertelstunde spielt, aber über 80 Minuten ist Perpignan immer das bessere Team. Stellt natürlich so ein kleines bisschen die Frage, nach 5 Relegationen in Folge, wo sich das Erstligateam durchgesetzt hat, viermal davon Perpignan, braucht es diese Relegation noch? Oder ist das wirklich nur ein Spiel, das du stattfinden lässt, um ein Spiel mehr vermarkten zu können? Oder siehst du in den nächsten Jahren einen Zweitligisten, der sich in einer Relegation gegen einen Vorletzten der Top 14 durchsetzen kann?
Eigentlich nicht. Also, weil man ja einfach auch so viel mehr TV-Gelder hat, die Treiber für die Gehälter sind, eigentlich sollte das nicht sein. Also, wer... Das ist... Ja, ich kann mir das schwer vorstellen, sagen wir mal so.
Ich meine, selbst in Perpignan, was sie für die letzten Jahre... Sie haben einen aktuellen... Also, sie haben mit... Sie haben einen... Also, Severis unter anderem. Ich meine, man kann ja mal die Seite aufmachen. Sie haben halt fantastisch rekrutiert. Und so spontan halt wirklich... Also, selbst wenn sie wieder da landen, ist es ja wirklich... Es ist ja, wäre es wirklich traurig für die... Oder spricht Spende über die Top 14? Weil ich meine, sie haben für die nächste Saison rekrutiert. Enzo Folletter. Mindestens einmal Meister geworden mit Montpellier. Stammspieler in Montpellier. Marco Riccioni, aktueller Stammprop von Italien. Lucky Swinton aus Bordeaux. Luke McGrath, den man sicherlich auch, der sicherlich in Irland nie die erste Rolle gespielt hat, aber immer oben mit dabei war. Und mit Braden Enner und Severis. Ja, weiß nicht, ob beide aktuelle All Blacks sind, aber ich denke schon bis zu diesem Jahr.
Ja.
Das ist schon wirklich, wirklich solide, was da kommt. Das, was jetzt, glaube ich, noch ein bisschen offen ist, ist die 10. Da wird ja ganz stark über, wie heißt der italienische Zehner von... Oder halt generell die 10 von Italien. Toulon spielt ja nicht mehr wirklich eine große Rolle. Paolo Garbisi. Ist ja wohl.
Ich glaube, steht schon fest.
Der.
Glaube ich so.
Ja, ganz offiziell ist es, glaube ich, noch nicht. Also zumindest wird er auf dem Papier Tommaso Allan ersetzen. Aber es. Ja, also es. Wenn sie wieder in den Abstiegskampf kommen. Dann, weil die Top 14 sehr, sehr, sehr viel besser ist als und ein ja, ich meine, es ist natürlich, ich glaube generell, die nächstes Jahr, die Pro D2 wird keinen so klaren Favoriten haben. Sicherlich Brief, Oyonnax, werden sicherlich oben mit bei sein, aber ganz ehrlich, so einen klaren Favoriten, wie wir dieses Jahr hatten, mit wann sehe ich eigentlich fürs kommende Jahr nicht. Und entsprechend natürlich auch keinen so klaren Favoriten aufs Relegationsspiel, der oben konkurrieren könnte. Colombier vielleicht.
Ne, wer?
Ja gut, ihr seid natürlich die Nordbastion in der Pro D2. Wir wissen ja mittlerweile schon, die Vereine, die in den hohen Norden müssen, haben es schwierig. Ist aber kein Witz. Nevers ist der nördlichste Verein der Pro D2. fast auf der Mittellinie von Frankreich. Naja, ein bisschen drüber schon, aber nicht so
Hallo?
Viel.
Hallo? Burgund?
aber ich meine, also jetzt, wenn ich mir mal an, wenn man sich mal anguckt fürs nächste Jahr, wer teilnimmt, so richtig. Also ich sehe kein Team, wo ich sagen würde, das ist ein klarer Favorit. Ich sehe kein Team, wo ich sagen würde, die hätten in der Relegation eine Chance. Vielleicht straft mich ja die Tabelle am Ende Lügen, aber nicht Grenoble, nicht Brive, nicht Oyonnax, nicht Provence, nicht Colomiers. Ich sehe da keinen großen Favoriten. Und Das macht natürlich für eine sehr ausgeglichene, spannende Liga. In jedem Fall. Aber es stimmt mich nicht ganz optimistisch, was den Aufsteiger fürs kommende Jahr angeht. Aber
Okay.
naja, wir werden, und das ist sicherlich auch ein Thema für eine andere Folge. Am Wochenende stehen neben den beiden Halbfinalen auch die, oder der Herren, auch die
Die
Halbfinalspiele der
Damen.
Damen an. Tatsächlich zwei Duelle, die unglaublich spannend sind. Ich glaube, wenn man die jeweiligen Hin- und Rückspiele der regulären Saison zusammenrechnet, sind das Duelle, wo jeweils, wie gesagt, über zwei Spiele nur 3 bis 5 Punkte zwischen den Teams lagen. Toulouse gegen Bordeaux und Romagna Blagnac sollten meines Wissens nach auf YouTube zu schauen sein, beziehungsweise Twitch. Da lohnt es sich in jedem Fall nochmal zu recherchieren, weil ich glaube, das werden sehr, sehr spannende Spiele, oder dürfen sehr, sehr spannende Spiele werden, bevor es dann die Woche darauf natürlich zum Finale nach Biarritz geht. Aber ich denke fast, für diese Woche war es das, um den Satz mal korrekt zu Ende zu bringen. Wir sind uns einig, ein Finale Toulouse-Montpellier.
Racing Stade Français, Pariser Finale im Stade de France.
Wir bleiben gespannt, wer von uns beiden weiter daneben lag. Und habt bis dahin eine schöne Zeit. Das Wetter wird ja fantastisch.
In diesem Sinne, Howie und schönes Wochenende.
Euer Jürgen. Tschüss.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.